Sicherheit der Schweiz, sollen wir zusammenarbeiten mit Europa oder braucht es im Gegenteil eine konsequente Neutralität? Erbschaftssteuer für Superreiche, ist das eine faire Abgabe für den Klimaschutz oder eine masslose Enteignung? Und die Bundesratswahl überholt der Aussenseiter Pfister, der Favorit Ritter. Herzlich willkommen zum Sonntag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier live aus dem Studio. Und das ist meine Runde, die Regine Selter, FDP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich. Schön, bist du da. Herzlich willkommen. Okay. Flavio Wasserfallen, Berner Ständerätin von der SP, ebenfalls. Herzlich willkommen. Und der Lars Guggisberg, SVP-Nationalrat, ebenfalls aus dem Kanton Bern. Schön, bist du da. Lust und Frust von der Runde. Freuen tut mich das 30-Jahr-Jubiläum von Telebern, wo das Team den ganzen März tolle Rückblick macht mit ehemaligen Gesichtern, die man in Bern auch heute noch kennt und wo man sich dann auch freut. Ah ja, da erinnere ich mich noch daran und da erinnere ich mich daran. Aber der Höhepunkt, der kommt erst noch. Ehemalige moderieren dann nämlich News bei Telebern, darunter zum Beispiel auch die aktuelle Berner Stadtpräsidentin. Und der Frust ist, dass rund um Donald Trump seine sprunghafte Machtpolitik, wo Moral und internationale Regeln nicht mehr gelten, dass da immer noch die Hauptreaktion Empörung ist. Das ist zwar verständlich, aber am Schluss, glaube ich, erwartet die Schweizer Bevölkerung von der Politik nicht markige Worte, sondern Perspektiven für sich und für ihr Land. Wir reden heute noch darüber. Regine Selter, Lust und Frust in dieser Woche bei dir?
Ja, ich fange mit dem Frust an. Gestern Nachmittag, ganz viele Leute in der Stadt haben das schöne Wetter genossen, eine unbewilligte Demo unter dem Titel «Mehr Recht für die Frau». Und was dazu noch geführt hat, dass es zu massiven Ausschreitungen gekommen ist, Chaotinnen, Sachbeschädigungen, Trams sind verspreit worden, Scheiben sind eingeschlagen worden, einfach ein Chaos. Und jetzt empört man sich darüber, dass die Polizei hat müssen einschreiten musste, die Polizei, die hat müssen das Konsulat von Italien schützen. Und so geht es einfach nicht.
Und Freude?
Und Freude ist, ja, die zeigt, wie man den Tag der Frau auch begehen kann. Nämlich, die FDP-Frauen haben gestern in Aarau sich getroffen und wir haben zuerst die Ausstellung im Kunsthaus von Aarau angeschaut, wo Bilder mit Blumen kombiniert werden. Das ist etwas Wunderschönes, wirklich sehr sinnlich. Es macht sehr viel Freude. Anschließend haben wir unsere Delegiertenversammlung gehabt und haben eine neue Präsidentin gewählt. Und ja, wirklich ein positiver Anlass, der Freude macht.
Danke vielmals. Flavio Wasserfallen, Freude und Ärger bei dir diese Woche.
Ja, also bei mir war die Freude ohne Berner Institution, nicht Telebern wie bei dir, sondern die Band Baden-Dochsner, das ist schon fast eine schweizerische Institution. Ich war am Konzert am Donnerstag und alle, die das schon mal erleben durften, wissen, was ich erlebt habe. Es ist einfach 2 Stunden Wohlfühl, Gemeinschaftserlebnis. Wir haben in schöner Musik geschwelt und mitgesungen. Es war einfach grossartig. Genau.
Und der Ärger?
Der Ärger, ja, wir haben gestern weltweit den Frauentag begangen. Und genau einen Tag vorher hat der Bundesrat einen Bericht veröffentlicht, der eigentlich aufgezeigt hat, dass über 50% der grossen Unternehmen, die eine Lohngleichheitsanalyse machen müssen, per Gesetz, das wir gemeinsam verabschiedet haben, machen das nicht. Die fundieren sich darum, nehmen ihre Verantwortung nicht wahr und tragen so auch keinen Beitrag bei gegen die Lohngleichheit. Und es ist halt immer noch so, dass für die gleiche Arbeit Frauen und Männer nicht gleich viel verdienen. Und das finde ich schon frustig, wenn man schon Gesetze verabschiedet, dass wenn es keine Sanktionen gibt oder keine Buß, dann Firmen finden, dann machen wir es nicht. Das geht irgendwie nicht.
Lars Guggisberg, Ärger, Freude diese Woche?
Ja, Ärger. Ich musste letzte Woche feststellen, dass offenbar das Statistikchaos, das in der Bundesverwaltung mehreren Orten herrscht, vor dem Staatssekretariat für Migration keinen Halt macht. Auch dort hat man mit Statistik offenbar ein Problem. Es ging konkret um Dublin-Anträge, die man auf Italien verschoben haben soll. Aber das kann gar nicht sein, weil Italien seit über 2 Jahren die Anträge gar nicht annimmt. Also die behandelt eigentlich die Asylgesuche, die bei ihnen müsste behandelt werden, gar nicht. Das geht ganz grundsätzlich, ist das schon mal ein Ärger. Aber auch, dass man die Statistik nicht einmal im Griff hat, das zeigt einfach das Asylchaos, das leider dort immer noch herrscht.
24 sind, wären es
gewesen. Ja, eben. Schon da, so die Zahl, oder? Das müsste eigentlich viel mehr sein. Ja.
Und Freude?
Ja, Freude. Ich habe immer irrsinnig gefreut, wenn die Schweizer Sportlerinnen und Sportler für positive Schlagzeilen sorgen. Und jetzt ist gerade gestern an der Hallen-Europameisterschaft Leichtathletik in einer Weltsportart genial mit 2 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen gestern und vorgestern mit Kampunschi, mit Kälin, mit Ehammer und Mosser. Das ist natürlich grossartig, wenn sie als Visitenkarte von der Schweiz so für positive Schlagzeilen sorgen im Sport.
Wir kommen zum ersten Thema. Europa will mit hunderten Milliarden aufrüsten. Und was macht eigentlich die Schweiz?
Die weltweite Sicherheitslage verändert sich. Die USA zieht sich zurück, Europa rüstet auf. Und die Schweiz? Der Nationalrat fordert mehr Zusammenarbeit mit Europa in der Sicherheitspolitik. Cyberschutz, Katastrophenhilfe, Friedensförderung. Die Schweiz soll nicht alleine dastehen. Doch nicht alle sind einverstanden. Kritiker sagen, das gefährde unsere Neutralität. Braucht es mehr Zusammenarbeit oder strikte Neutralität?
Also du bist im Ständerat. Der Nationalrat hat die Erklärung verabschiedet, dass die Schweiz mehr Teil von der europäischen Sicherheit müsse sein. Aber die Erklärung, so eine Erklärung, das wissen alle in der Politik, das bringt eigentlich gar nichts.
Gut, also wir sehen ja, dass im Moment kein Stein auf dem anderen bleibt weltweit. Und das beobachten wir sicher alle mit Sorge, dass auch Gewissheiten kollabieren, Partnerschaften wie mit Amerika auseinandergehen. Und das tut auch die Leute verunsichern. Und ich finde, eigentlich wäre ja der Bundesrat in der Lage oder in der Situation, dass er aussenpolitisch auch für Haltung, für Orientierung sorgen. Das hat er bis jetzt ungenügend gemacht. Und dann hat der Nationalrat hier mit der Erklärung sicher auch ein bisschen ein Vakuum gefüllt. Und da geht es eigentlich auch nicht darum, wenn wir neutral sind und uns verstecken oder wenn wir uns auf die Seite von irgendjemandem schlagen, sondern wir wollen die Werte, die uns lieb sind, die wir hochhalten. Demokratie, Freiheit, Sicherheit, verteidigen mit denen, wo das auch wichtig ist, weil wir sehen einfach, dass einer dem Teich einer an der Macht ist, der keinen Anstand hat, keinen Respekt, sich nicht an Abmachungen hält, die nicht mehr verlässlich ist. Und das muss natürlich uns ja, zum Denken anregen und eigentlich auch unsere Sicherheitsthematik überdenken. Und da brauchen wir Zusammenarbeit mit Europa, ganz klar. Und wir brauchen auch eine starke Armee, da stehe ich auch dazu.
Ihr seid dagegen gewesen, gegen die Erklärung. Aber die Haltung ist eigentlich, dass die Schweiz nur bei einem direkten Angriff zusammenarbeiten sollte, beispielsweise mit der NATO oder mit der europäischen Armee oder was es dann auch immer gibt. Aber das funktioniert nicht. Man muss ja das vorher schon trainieren. Man muss ja vorher schon miteinander etwas machen. Also so die Neutralität, der Schweizer Igel, ist das wirklich ein Bild für die Zukunft?
Das Problem ist, dass jede zusätzliche Annäherung von unserem Land an eine internationale militärische Organisation ist einfach eine Schwächung von unserer bewährten und immerwährenden bewaffneten Neutralität. Das ist einfach so. Wir haben in den letzten 210 Jahren sind wir aus Kriegen, von Kriegen verschont geblieben, aufgrund von dem. Und ja, man muss das natürlich ein bisschen aushalten. Man muss Neutralität auch ein bisschen aushalten. Aber es ist ganz wichtig, dass die Schweiz sich die betätigt, mit guten Diensten anzubieten, mit Vermitteln zwischen Kontakt, zwischen Konfliktparteien vermitteln und natürlich auch die humanitäre Hilfe hochhalten. Und das sind die Aufgaben der Schweiz und sicher nicht, sich irgendwie noch annähern an gewisse militärische Organisationen, weil sonst werden sie automatisch auch Kriegsparteien.
Also verantwortlich für Außenpolitik, Ignacio Cassis, FDP, Bundespräsidentin, Karin Keller-Sutter, FDP. Und es war lang ein Schweigen. Darum gibt es die Erklärung. Ist das nicht ein Fehler? Hat der Bundesrat nicht schneller irgendwo müssen ein Signal senden?
Also es ist richtig, dass der Nationalrat die Erklärung abgegeben hat. Also wir stehen hier auch dahinter, weil es ist klar, eine Schweiz kann sich nie allein verteidigen, muss Teil sein von einer Sicherheitsarchitektur in Europa, muss mit Übungen mitmachen, muss bei Planungen involviert sein. Und vor allem, was man auch muss sagen, 2026 wird die Schweiz das Präsidium übernehmen von der OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und dort geht es wirklich darum, dort sind die diplomatischen Dienste gefragt, dort geht es darum, wie können wir Sicherheit in Europa zusammen gewährleisten. Und da kann die Schweiz einfach nicht abseits stehen.
Also, dass du Ja gesagt hast, kann ich auch deuten, ist auch eine Kritik am Bundesrat?
Nein, der Bundesrat hat seine Aufgabe. Übrigens sagt der Bundesrat auch schon lange, dass wir unsere eigene Armee wieder stärken müssen. Das ist mal an erster Stelle auch wichtig. Das heisst nicht, man kann sich jetzt einfach zurücklehnen und die anderen machen lassen, sondern auch die Schweiz muss ihre Armee stärken. Das hat der Bundesrat schon lange gesagt und das ist auch richtig so.
Die Auffrischung, du hast vorher gesagt, du stehst hinter der Armee für die Schweiz, aber man hört sie jetzt schon von anderen europäischen Ländern. 1% vom Bruttoinlandprodukt, das ist ja, und ich zitiere jetzt nicht, aber ich übersetze, das sei ja lächerlich.
Ja, also ich glaube, was mal wichtig ist, ist das Bekenntnis, und das ist ja im Nationalrat sehr breit gefallen, dass sie wirklich alle Parteien, mit Ausnahme von SVP, haben klar gesagt, wir wollen uns auf die Seite von Demokratie, von Sicherheit, Frieden stellen, und das finden wir mit unseren europäischen Verbündeten. Was heisst es dann für unsere Armee? Das ist eigentlich, sagt man A, dann muss man auch B sagen. Aber ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass die Armee im Moment noch ein paar Hausaufgaben anstehen, auch für einen neuen Bundesrat. Und dass es jetzt auch nicht heisst, wir dürfen planlos und unüberlegt aufrüsten und vielleicht auch nicht in eine Konkurrenz treten zur Ukraine, die die Aufrüstung dringend braucht, weil wir sind ja dort eigentlich, wir haben eine Kriegssituation vor der Tür. Aber ja, dort muss man schauen, was braucht es, was können wir für eine Armee aufstellen, die wirklich dann die Investitionen, die Strategie, die man im Moment noch nicht so sichtbar hat, dass man die auch an den Boden bringen kann. Aber es geht uns auch nicht darum, dass unser Deutscher sagt, wie viel Prozent vom BIP. Wir haben ein viel höheres BIP pro Person als Deutschland. Und darum kann man die Zahl auch nicht so
vergleichen. Das ist etwa doppelt so hoch, genau, als das von Deutschland. Ich höre aber da schon wieder raus, Aufrüstung, ja, aber jetzt müssen wir zuerst mal schauen und mal abwarten. Haben wir dann noch Zeit zum Warten?
Ja, ich bin natürlich froh, dass Flavia Wasserfallen zu der Armee steht. Das wäre vielleicht nötig, wenn du mal auch noch ein bisschen mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalrat reden würdest. Ich meine, die ganze Sache, die ganze Haltung von der SP ist an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten. Wir haben die Erklärung, die geschrieben worden ist, aktivere Rolle von der Schweiz in der europäischen Sicherheitspolitik, ist XOA-Mitglied. Im SP-Programm, im Parteiprogramm steht immer noch auf Seite 35, die SP setzt sich ein für die Abschaffung der Armee. Und man hat sich mit Händen und Füßen gewehrt für eine Erhöhung vom Armeebudget, hat Zeter Mordio geschrien. Und jetzt will man eine aktivere Rolle übernehmen.
Darf ich das
schnell reagieren? Der deutsche Verteidigungsminister ist immerhin SPD-Mitglied und verlangt 3% vom Bruttoinlandprodukt von Deutschland. Das sind x Milliarden Euro, die sie zusätzlich einsetzen wollen. Und die SP hat sich massiv gewehrt gegen 1% BIP bis 2035. Und das ist einfach total widersprüchlich.
Also was mich stört, die Situation ist einfach ernst. Wir haben wirklich eine Verunsicherung, wo eure Bevölkerung stark spürbar ist. Und dann finde ich, es ist so nicht die Ebene von der Diskussion, dass man sich gegen sagen, Seite 35 bei dir im Parteiprogramm, sondern man muss sich an dem messen, wo man entscheidet. Wir haben ein klares Bekenntnis abgegeben im Nationalrat, zusammen mit allen Parteien. Wir arbeiten daran, auch die Armee so zu transformieren, dass sie eben funktionieren kann und dass man nicht einfach Investitionen beschließt, die nicht getätigt werden können. Aber gut, immer wieder kommen mit Parteiprogrammen.
Ja, aber dann wollen sie abschaffen.
Aber nein, wir müssen doch die gemeinsam betonen und nicht spalten.
Entscheidend ist, oder die Armee braucht rund 40 Milliarden Franken, um sie auf den Stand zu kommen, wo eigentlich nötig wäre. Neueste Technologie, gut ausgerüstet. Und das ist das, was man eigentlich in den vergangenen Jahren, ich soll sagen, weggespart hat bei der Armee. Und jetzt geht es darum, dass man der Armee die Gelder zuspricht. Und ja, und jetzt braucht es natürlich braucht Unterstützung im Parlament vor allem. Ich meine, das Geld wird jetzt müssen aus dem Entlastungsprogramm, das der Bundesrat vorgeschlagen hat, wird müssen vorhanden sein, um die Armee aufrüsten. Und da braucht es jetzt tatsächlich eine Zusammenarbeit im Parlament, dass wir das erreichen.
Aber was ist denn das Bild, oder Lars Guggisberg? Wenn ich dir zulasse, ist das Bild eine wehrhafte Schweiz, die sich selber verteidigen kann. Ja. Wenn man das vergleicht, was gibt es für Länder, die das halbwegs können oder machen? Israel kann man als Beispiel nehmen. Die haben 5% vom Bruttoinlandprodukt. Da wären wir bei 40 Milliarden pro Jahr in der Schweiz. Das ist doch eine absolute Illusion. Ohne Zusammenarbeit geht es doch gar nicht.
Wir sagen schon lange, dass man in den letzten 30 Jahren die Armee massiv vernachlässigt hat. Es besteht einfach enormer Aufholbedarf. Oder? Man hat gemeint, der ewige Frieden ist ausgebrochen in Europa nach dem Mauerfall und hat einfach nicht mehr investiert. Also wenn man das aufrechnet, was man seitdem nicht mehr ausgegeben hat, was man hat sollen, ja, dann muss man jetzt halt ehrlich sein und dort nachholen. Und natürlich, wir haben die Zusammenarbeiten bestehen ja zum Teil schon. Ich sage einfach, wir dürfen uns nicht nach. Und jede zusätzliche Annäherung wäre eben eine Schwächung von der Neutralität. Ganz klar, weil man wird automatisch Partei, man wird Kriegspartei. Und entscheidend ist die Aussenwirkung. Wenn die Schweiz nicht mehr als neutrales Land in der Aussenwirkung anerkannt wird, dann kann sie auch nicht mehr ihre guten Dienste anbieten. Sie kann nicht mehr vermitteln zwischen Konfliktparteien. Und das ist das Problem.
Ist das nicht genau
oder, nein, ohne eine Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich wird es nicht gehen. Man muss sich auch nicht vormachen. Ich meine, die Schweiz ist ein Teil von Europa, ist mit in Europa. Und die Schweiz kann über verschiedenste Wege einen Beitrag leisten. Aber es geht vor allem auch nicht ohne eigene Rüstungsindustrie. Und da muss man jetzt an beide Seiten appellieren. Man hat unsere Rüstungsindustrie viel zu stark zurückgebunden in den vergangenen Jahren mit Vorgaben, wie dürfen Weiterexporte stattfinden und wie nicht. Und es ist klar, wenn die Rüstungsindustrie nicht genügend produzieren und auch exportieren kann, dann hat die keine Basis in der Schweiz und dort müssen wir genau auch Abhilfe
schaffen. Also ich höre Ausbau Rüstungsindustrie, ich höre Armee, möglichst sicher mal das, was man beschlossen hat, aber möglicherweise noch mehr investieren und irgendwo eine lockere Zusammenarbeit zur Neutralität.
Aber ein Schulterschluss in Schweiz. Also ihr wartet schon, dass sich Parteien so zusammenschließen, dass man sagt, wir haben eine herausfordernde Zeit. Was brauchen wir für die Sicherheit in der Schweiz, aber auch in Europa, zu verbessern, zum Frieden beizutragen in der Ukraine weltweit? Und da können wir uns jetzt nicht in Grabenkämpfe zurückziehen, für bei Kriegsterminologie zu bleiben, sondern wirklich einen Schulterschluss machen. Und ja, die Finanzierung der Armee ist eine riesige Herausforderung. Wir kommen dann zu der Erbschaftssteuerthematik, wo wir sicher auch noch nicht alle auf der gleichen Linie sind. Aber das ist schliesslich auch die Aufgabe des Parlaments, dass wir jetzt diesen Weg begehen. Aber wir müssen die Situation ernst nehmen und uns absolut in eine europäische Sicherheitslogik hineingeben. Da gibt es keine Alternative. Und das hat nichts zu tun mit der Neutralitätsaufgabe. Überhaupt nicht. Neutralität heisst nicht, dass man nicht mehr denken und reden darf, sondern dass man sicher nicht aktiv sich an Kriegen beteiligt.
Wir sind beim zweiten Thema. Die Superreichen sollen in der Schweiz mehr an den Staat zahlen.
Die Initiative von JUSO sorgt für Diskussionen. Sie fordern eine 50-prozentige Erbschaftssteuer für Superreiche und das Geld soll dann in Klimaschutz fließen. Befürworter sehen da eine faire Abgabe für eine nachhaltige Zukunft. Kritiker aber reden von einer masslosen Enteignung und warnen vor einer Abwanderung.
Lars Guggisberg, Erben ist ja keine Leistung und darum ist eigentlich eine Steuer drauf. Es betrifft gerade einmal 2'500 Menschen in der Schweiz, doch eigentlich auch moralisch richtig.
Ja, die Initiative ist einfach einmal mehr eine unsägliche Neiddebatte. Dabei sollten wir eigentlich froh sein, dass wir in der Schweiz wohlhabende Leute haben, die Steuern zahlen. Und vielen ist wahrscheinlich nicht bewusst. Oder 1% der wohlhabendsten Menschen, die in der Schweiz leben, die zahlen ein Viertel von der ganzen Einkommenssteuer und sie zahlen mehr als die Hälfte von der ganzen Vermögenssteuer. Also wir haben jetzt schon eine massive Umschichtung von den Vermögenswerten. Und man darf auch nicht vergessen, der gleiche Franken wird x-fach besteuert. Er wird als Einkommen besteuert, dann wird er als Vermögen besteuert. Soll er jetzt noch als Erbschaft auch noch besteuert werden. Wir haben eine Liegenschaftssteuer. Also wir haben eine x-fache Besteuerung vom gleichen Franken. Und das geht natürlich nicht. Und das Interessante ist, oder die Initiative ist eingereicht von jungen Sozialisten. Junge Sozialisten, die möglicherweise in ihrem Leben noch gar nie gearbeitet haben, die noch nicht zum Wohlstand beigetragen haben von diesem Land. Und die Initiative richtet sich genau gegen die Menschen, die sehr viel an den Staat zahlen, dass der Staat überhaupt funktioniert, insbesondere als Studien, wo dann die Gleichen wieder geniessen an der Universität und schiessen sich damit selber ins
Leben. Also du findest es auch unfair. Dann gibt es noch das Argument, dass ein Grossteil würde abwandern von denen, die es betrifft und Bund und Kanton weniger einnehmen. Ich habe heute in der Sonntagszeitung gelesen, der Gutachter relativiert das selber wieder. Aber ist das nicht, es geht um 2'500 Menschen in der Schweiz, alle superreich. Ist es nicht richtig, dass der Staat dort ein bisschen mehr zulässt?
Also wenn man den Jusos zulässt, wo jetzt da diese Woche aufgetreten sind, wenn man auch den Kollegen zulässt im Nationalrat, dann könnte man das tatsächlich meinen. Da liegt Geld auf der Strasse rum, man muss es nur nehmen und es gehört einem dann. Es ist einfach, man muss mal sagen, das Geld, das ist das meiste, ist gebunden in Unternehmen, in Familienunternehmen, sind Mittel von Unternehmern. Und die haben mit Risiko haben die das erarbeitet und schaffen dort vor allem auch Arbeitsplätze. Jetzt, wenn die Personen sterben, man einfach die Hälfte wegbesteuert, was stellt man sich eigentlich vor? Ein Unternehmen müsste man wahrscheinlich auflösen, dass man die Steuern zahlen kann. Vielleicht kämen ausländische Investoren, würden es kaufen. Schlimmstenfalls würde aber so ein Unternehmen ganz verschwinden. Also ein klassisches Eigengoal. Und vor allem blauäugig ist es zu meinen von diesen Initianten, dass jetzt die Leute, die potenziell betroffen wären, jetzt einfach da sitzen und warten, dass die Initiative in Kraft tritt. Es ist doch so, die Leute sind auch sehr beweglich. Die werden doch ihren Sitz, ihren Wohnsitz, ihren Steuersitz ins Ausland verlegen. Mit dem geht das ganze Vermögen der Schweiz verloren, gehen die Steuereinnahmen der Schweiz verloren. und vor allem die Arbeitsplätze, die heute bestehen, gehen verloren. Also mehr als ein Eigengoal kann man nicht schiessen.
Also ein Eigengoal?
Ja, ich bin eigentlich erstaunt, wie die Diskussion läuft. Oder auf der einen Seite tut man die Jusos desavouieren, die haben noch nie gearbeitet. Sie machen sich Sorgen über die Zukunft, fair enough. Sie haben eine Initiative zustande gebracht, das kann man auch nicht einfach mit Däumchen drehen. Unternehmen wandern ab und überlegen sich, den Sitz zu verschieben. Die FDP macht schon Plakat, habe ich heute gesehen, in meinem Quartier, über eine Initiative, die noch nicht einmal zur Abstimmung kommt. Und ich finde es echt verrückt, wie man echt die Diskussion so abtut. Das ist jetzt etwas Extremes und so. Wenn man eigentlich schaut, natürlich zahlen die Reichen extrem viel Steuern. Aber warum? Weil 1% in der Schweiz besitzen 44% der Vermögen. Wir haben eine extreme Ungleichverteilung, erstens. Und zweitens haben sich die Vermögen und die Einkommen in den letzten 15 Jahren, Finanzkrise egal, Covid-Krise egal, sie haben sich verdoppelt. Das sind zwei Entwicklungen, die extrem sind. Und ich glaube, mit der Erbschaftssteuer, es ist ja nicht einmal über Gegenvorschlagsideen geredet worden.
Also du findest 50% von
über 50 Millionen Ich möchte eigentlich mehr besteuern, also einen tieferen Wert ansetzen. Wir haben ja kantonale Erbschaftssteuer gehabt, wir haben sie leider abgeschafft und es hat überhaupt nichts gebracht, nur dass der Staat weniger investieren kann. Und ich möchte einen moderateren Satz, aber mehr Erbschaften umfassen, weil es wird jedes Jahr, jetzt werden 100 Milliarden vererbt, praktisch steuerfrei an ganz wenige ältere Menschen. Und das ist einfach eine Entwicklung, die wir eigentlich nicht können befürworten können, weil wir sollten eigentlich auch ein bisschen die Ungleichheitsentwicklung im Auge behalten. Und dann die Einnahmen, über die haben wir ja jetzt vorhin lang geredet, ich meine, wir könnten mit moderaten Vorschläge sehr viel Geld einnehmen und sinnvolle Investitionen machen.
Also die Initiative sollte eigentlich ein Ausrufezeichen sein, um zu sagen, diskutieren wir mal über eine Erbschaftssteuer grundsätzlich auf nationaler Ebene. Wäre das nicht ein Weg? Dass man sagt, zum Beispiel ab 5 Millionen 5%.
Genau.
Ja, diskutieren kann man gerne, oder? Das ist ja alles gut, du recht. Natürlich
aber das haben wir das. Nicht.
Ich meine, es hat, schau mal, wie viele Sprecher es hat, ja, im Nationalrat zu dieser Initiative. Aber letztlich ist einfach wieder einmal absurd, dass das reiche Bashing, das man einfach betreibt. Oder? Weil eben, du hast vorhin gesagt, es sei keine Leistung. Ich meine, das Geld ist erwirtschaftet worden.
Erbe ist keine Leistung, gar nicht.
Nein, aber es ist Geld, das ist erwirtschaftet worden, wo mit viel Leidenschaft und Herzblut in Familienunternehmungen gesteckt worden, wo das Geld aber gebunden ist in diesen Unternehmungen, das ist nicht liquid. Also man kann ja die Erbschaftssteuern nicht einmal zahlen. Wir müssen die Familienunternehmungen müssen zerschlagen, dass man überhaupt nennen könnte, die Erbschaftssteuer zahlen. Das ist völlig absurd.
Das passiert in allen Ländern, wo es Erbschaftssteuern gibt.
Die vermögenden Leute, die in der Schweiz leben, die tun sich viel wohltätig. Wie sie sich betätigen, sie zahlen viel Steuern zahlen und sie schaffen vor allem Arbeitsplätze. Und wenn die Schweiz verlassen, dann ist das einfach kontraproduktiv. Und wer würde am Schluss wieder leiden unter dem? Es wäre wieder der Mittelstand und es wäre wieder KMU. Weil wir müssen ja den Staat, weil dir ja auch finanziert haben. Oder? Ja,
aber wäre das in der Chance, eine tiefere Erbschaftssteuer, um die einzuführen? Man könnte ja dann auch die Armee damit zum Beispiel finanzieren.
Ja, es ist immer interessant, wie viele Ideen herum sind, was für Steuern man überall wo noch einführen kann. Also eben Mehrwertsteuer erhöhen, Erbschaftssteuer erhöhen, Vermögenssteuer erhöhen. Aber man tut so, als wäre das einfach herum und man könnte es abschöpfen. Aber das Tatsache muss doch, jemand muss das ja mal erarbeiten vorher. Und die Leute müssen bereit sein, auch Leistung zu erbringen, um etwas zu erarbeiten. Und die Leute, es ist ja nicht so, die schwimmen nicht in einem Swimmingpool voll Goldstück, sondern die haben tatsächlich etwas geleistet mit ihrem Vermögen, schaffen Arbeitsplätze, schaffen Wohlstand für andere. Also, ich glaube, das Verständnis, dass da einfach Geld rum ist, wo man abschöpfen kann für irgendwelche andere Aufgaben, da ist doch einfach irgendwie absurd. Und was man da noch muss sagen, ja, die Jusos, die machen sich Sorgen um die Zukunft. Kann man sagen, ja, verständlich, wir haben viele Herausforderungen. Zum Beispiel, wie finanzieren wir die AHV? Wie tun wir dafür sorgen, dass alle einen Arbeitsplatz haben? Aber was da wieder ist, es muss irgendwie einfach ein Topf angehäuft werden, um Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren, wohingegen die Schweiz schon so viel jetzt gemacht hat, mit dem Klimaschutzgesetz, mit dem CO2-Gesetz. Also einfach mal wieder irgendeine Fantasie, die da umgesetzt werden soll.
Da wird einfach eine völlig letzte Geschichte erzählt. Also ich meine, seit ich Politik mache, wir haben die kantonalen Erbschaftssteuern abgeschafft, wir haben die Vermögenssteuer gesenkt, wir haben eine privilegierte Dividendenbesteuerung eingeführt, wir haben keine Kapitalgewinnsteuer, Wir haben die Unternehmenssteuern gesenkt. Es geht alles in eine Richtung. Und das führt eben dazu, dass die Vermögenskonzentration immer krasser wird. Ich sage es noch einmal, sie hat sich verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Und 90% in der Bevölkerung, die besitzen praktisch nichts, die haben kein Vermögen. Und wenn sie etwas haben, wird es dann über die Pflegekosten noch aufgebraucht am Ende des Lebens. Und jetzt einfach da sagen, wir dürfen dort gar nichts machen und das wäre kontraproduktiv. Ich glaube, das glauben die Leute nicht mehr. Sonst hätten sie auch bei den Unternehmenssteuerreformen nicht abgelehnt, weil die Märchen glauben wir nicht mehr, dass dann alle Arbeitsplätze verschwinden.
Aber es stimmt ja gar nicht.
Wirklich extreme Vermögenskonzentration.
Entschuldigung, darf ich sagen, es stimmt ja gar nicht. Die Steuererträge steigen ja laufend. Sowohl beim Bund als auch bei den Kantonen hat es immer mehr Steuererträge. Also in dem Sinne,
nominal, aber prozentual nicht.
Gut, wir haben noch ein weiteres Thema. Das Thema der nächsten Woche. Wenn alles nach Plan läuft, hat die Schweiz in etwas mehr als 60 Stunden einen neuen Mitte-Bundesrat mit Brille und Glatze.
Am Mittwoch wird es in Bern im Bundeshaus spannend. Wer macht das Rennen im Bundesrat? Holt der Aussenseiter Martin Pfister der lange als Favorit gehandelte Markus Ritter noch ein? Während der Markus Ritter mit seiner Erfahrung punktet, überzeugt der Martin Pfister mit seiner Lernkurve. Tierings haben gezeigt, das Rennen ist noch offen. Wer setzt sich durch? Der erfahrene Bauernpräsident oder der aufstrebende Zucker Regierungsrat?
Regine Sauter, was braucht das Verteidigungsdepartement? Ein Haudegen und Draufgänger oder jemand, der den Kompromiss sucht?
Es ist interessant, du sagst, Aga, das braucht das Verteidigungsdepartement. Mir fällt auf, das ist eigentlich das erste Mal, dass man bei einer Bundesratswahl immer sagt, wer wird Chef von einem Departement. Sonst, wenn man einen neuen Bundesrat, Bundesrätin wählt, geht es immer darum, was für eine Person ist am besten geeignet in unsere Landesregierung als Mitglied von dem siebten Gremium.
Schaust du so?
Ja, und die Frage, finde ich, muss man da genau auch so stellen. Weil möglicherweise wird die Person Chef vom VBS, aber nicht zwingend. Und vor allem später kann es auch wieder anders aussehen. Und darum finde ich, muss man an erster Stelle fragen, wer ist am besten geeignet in dem Bundesrat, wo im Moment, so ein bisschen, wie man das Gefühl bekommt, eine kritische Phase durchläuft, so nicht ganz harmonisch unterwegs ist. Wer passt da am besten rein?
Also ich höre da raus, jemand, der eher einen Konsens sucht als einen Haudegen. Bei euch, ihr seid ja völlig unzufrieden mit beiden Kandidaten. Laut der Schweizer Wochenende haben dann auch versucht, eine Sprengkandidatin zum Mitmachen zu bringen. Wo stehst du?
Okay, dass man da nicht alles erfahren. Ja, also für mich ist klar, ich werde auf dem Ticket wählen. Ich werde aber mit Brille glatzen und mit dem Namen M-A und E-R, der am Schluss aufhört, wählen. Also das ist in dem Sinne nicht sehr spannend.
Aber
und
machst
nicht
du dir gleich Gedanken wie Regine Sauter, die sagt, wir wählen den Bundesrat? Oder sagst du, nein, eigentlich wählen wir jemanden?
Nein, ich finde das richtig. Wir wählen jemanden in die Regierung, wo ich finde, sie hat in den letzten Jahren ein bisschen einseitig und so ein bisschen nicht sehr konziliant und konkordant regiert. Und darum finde ich jemanden, der dort auch, ja, wie kann helfen, die Probleme, die wir haben, zu lösen mit einer starken Haltung, die sich nicht irgendwie in eine SVP-FDP-Mehrheit hineinbegibt. Das wäre mir wichtig. Wir haben die Hearings noch nicht gehabt im Vergleich zu SVP und FDP. Ich werde mir dort das Bild machen und dann die Wahl vornehmen. Aber ich bin schon nicht sehr begeistert über die Auswahl, die ich jetzt nicht sehr divers finde.
Wie ist es bei euch? Schaut ihr einfach, wer ein bisschen näher beim SVP-Parteiprogramm ist und dann müsste es ja wahrscheinlich Ritter sein.
Also ich werde mich jetzt da nicht auf den Test rauslassen, wie das meine Kolleginnen und Kollegen entscheiden. Ich glaube, die Regine Sauter hat zwar recht, wenn sie sagt, es braucht jetzt, es ist ein Bundesrat, wo dann die Zuteilung dann noch darüber entschieden wird, das ist klar, aber mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Bundesrat, einer von diesen beiden, wird das VBS übernehmen. Und dementsprechend finde ich schon, ist wichtig, dass man sich die Überlegung macht, ja, welche Person ist jetzt in der Lage, führungsstärker das VBS aufzuräumen und dort die Armee vor allem wieder verteidigungsfähig zu machen. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe. Und da wird sich jeder selber die Überlegung machen. Und wir werden am nächsten Dienstag anlässlich von der Fraktionssitzung eine Parole fassen, wahrscheinlich darüber abstimmen, aber bis jetzt ist das noch nicht passiert.
Regine Sauter, weißt du schon heute, wenn du auf den Wahlzettel schreibst?
Wahrscheinlich weiss ich das, ja.
Wie ist es bei dir?
Eben,
du lässt dich von den Hearings überzeugen.
Ja, ich finde, die Hearings macht man nicht einfach so. Also dort, wenn wir den Kandidaten schon ein bisschen auf den Zahn fühlen und schauen, wie sie reagieren. Aber ja, für mich ist es ja, nach wie vor eine kleine Unzufriedenheit über die Auswahl. Aber voilà, wir werden auf dem Ticket wählen und ich werde auch meine Wahl abgeben, aber ich sage nicht für wen.
Und bei dir ist es schon klar? Hast du dich schon entschieden?
Also ich werde mich am Mittwochmorgen entscheiden. Aber es muss noch einiges passieren, das noch ändern würde.
Danke vielmals. Wer es wird, das zeigen wir ab 19:45 am Mittwochmorgen live aus dem Bundeshaus. Bern am Abend vorher gibt es schon das tagtägliche Spezial mit den Parteispitzen. Und am Mittwochabend dann ist natürlich der frisch gewählte Bundesrat, der mit M anfängt und ER aufhört, eine Brille und eine Glatze hat, zu Gast in der Sendung. Danke vielmals. Flavia Wasserfall, Regine Sauter und Lars Guggisberg für die Diskussion. Den Sonntag gibt es wie immer ab dem Montagmorgen auch als Podcast. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sonntagabend und sage Danke im Team im Namen vom ganzen Sonntag-Team. Thank you.